Geht schon.
Von Wien bis Auckland.
Oh, baby. Der Prince-Podcast zum Zuhören und Mitreden. First things first, we like you to stare. We used to go on stage in our underwear. We changed up, we got a brand new beat.
Die ersten 5 Sekunden sind die wichtigsten, weil sonst drehen die Leute wieder ab. Ne?
Nach diesem Song endet das Album für mich.
Ich hab's gewusst. Ich hab's so genau gewusst.
Das ist einfach die dreckige Schwester von Leave Your Head On.
40 Jahre Around the World in a Day und unsere 40. Folge.
Das erste Wort ist auch Sex und da lässt uns Prince wissen, wo der Bartel den Most abholt.
Und mehr will ich zu dem Thema jetzt gerade nicht sagen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge.
Wir sind Martina und Gerald und freuen uns, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist.
Der Titel der heutigen Folge lautet, wenig überraschend, Around the World in a Day, Seite B.
Genau, heute schließen wir zum 40-jährigen Jubiläum unsere Besprechung zum Album Around the World in a Day ab. Und wir setzen dort fort, wo wir letztens aufgehört haben. Und wir begrüßen wieder einen sehr lieben Gast. Trotz einiger Unstimmigkeiten bei dem einen oder anderen Thema haben wir uns doch entschieden, den Christian wieder dazuzunehmen.
Danke, Gerald.
Du hast
danke,
dich entschieden. Gerald.
Nein, wirklich schön, dass du wieder da bist. Und
sehr gerne.
Eines muss ich sagen, ich habe die Folge erst gestern wieder gehört und ich habe echt meine Freude damit gehabt. Vielen Dank dafür.
Ich möchte mich auch bedanken. Ich habe sie auch heute wieder genossen. In der Badewanne habe ich sie gehört.
Es klingt so nach Willkommen in Österreich. Ich habe das Buch in der Badewanne gelesen.
Stimmt. Mein bester Freund.
Ich würde gern mit America anfangen.
Es bleibt auch nichts anderes über. Es ist der nächste Song. Es ist der erste Song auf der B-Seite.
Es ist der erste Song. Das zeigt ganz schön, wie man unterschiedlich Dinge ranken kann. Aber bevor wir jetzt überhaupt zum Reden anfangen.
Music!
Amerika und das kann ich wirklich ganz, ganz, ganz kurz machen. Die Albumversion auf Around the World in a Day ist einfach zu kurz. Punkt. Ich bin heilfroh, dass es die Maxi-Version gibt, die ich auch schon sehr ausführlich in einem meiner YouTube-Videos besprochen habe. Werbung Ende. Trotzdem, keine Frage, America ist ein großartiger Song, kraftvoll, funkig, politisch. Und der Christian hat es in der letzten Folge gesagt, es gibt Songs, die hat der Prince alleine gemacht und es gibt Songs, die haben so dieses Band-Feeling, das ich immer wieder erwähne. Und da haben wir Revolution in Topform. Großartig. Wunderbarer Song. Und ja, der Song kann auch nichts dafür, dass er hier auf dem Album einfach zu kurz kommt. Christian.
Wieso kommt er zu kurz?
Na, 21 Minuten sind das Minimum von dem Song. Und diese 3,5 Minuten, immer wenn ich America auf dem Album höre, denke ich mir, wo ist das, wo ist das, wo ist das, das fällt auch noch.
Trotzdem ist er für mich sehr prominent auf dem Album.
Ja, der Startsong, wenn du damals noch die Vinylplatte umgedreht hast, klar, ja.
Genau, das meine ich auch. Also ich finde auch, dass er super prominent platziert ist, genau dort, wo er hingehört. Zack, da geht's los. Eine unfassbare Energie, wenn man sich auf dieses Teil einlässt. Und jeder, der die Energie von diesem Rock-Funk-Monster spüren will, der soll sich eben die Maxe anhören, soll sich und darf sich anhören. Es gibt das Video. Das Video ist eine Live-Aufnahme aus Nizza, wo Prince dann im letzten Drittel sich auch auf die Drums haut und ein bisschen drauf losballert. Es gibt dann noch eine andere Superversion, die ich jedem empfehlen kann. Das ist das eines der ersten Male, wo er es auch live gespielt hat. In Uniondale, diese eine Live-Aufnahme, die ich schon ins Spiel gebracht habe. Das ist ein sogenanntes Bootleg, aber jeder, der es finden will, der wird es finden. Unfassbarer Song, der mich mit seiner Energie einfach immer mitreißt. Die Uniondale-Version hat 10 Minuten, die Maxi-Version hat 19 Minuten. Angeblich haben sie so lange gespielt, bis das Band ausgegangen ist, oder sogar noch länger gespielt, bis sie dann gemerkt haben, das Band war weg, scheiße, es ist nicht alles drauf. Ich kriege bei der Maxi immer irgendwann einmal einen Moment, der ist immer ein bisschen anders, wo ich mir denke, ups, vielleicht wird's fad, und plötzlich kommt dann wieder was Neues und dann bin ich wieder voll drinnen. Es erinnert mich an die Funky Jams aus den 82er Zeiten irgendwie, die man so kennt von Untergrundaufnahmen, wo einfach die Band in bester Stimmung ist und arbeitet. Und wir haben ein super nettes Zitat zu dem Thema. Prince kam rein, spielte das Solo von America an und fing an zu singen. Und es wurde zu dem Lied, das wir kennen, erinnert sich Wendy Melvoin. Bis heute können wir diesen Track auflegen und die Energie der Band spüren und fühlen, wie wir zusammen am besten waren. Ein verdammter Güterzug.
Ja.
Ein Güterzug, that's it. Das ist genau das, was man zu dem Thema sagen muss, wenn man bei Musik open-minded ist und Prince nicht in den Charts wahrnehmen will oder Musik allgemein in den Charts wahrnimmt. Das ist ein Güterzug. Lasst sich darauf ein, lasst sich überfahren. Kino. Großartig. Kino. Großes Kino.
Großes Kino.
Definitiv ein Song, den man empfehlen kann für Leute, die Prince nicht kennen und wo man, ich sag mal, eine 50-prozentige Chance hat, sie zu Prince-Fans zu machen mit diesem Song. Er selbst hat darüber gesagt, es ist ein friedvoller Song, ein sehr positiver Song, sehr patriotisch. A plea to people in charge to remember what freedom is about. I've been to a lot of places in the world, but I haven't found any place quite like America. Also ein Aufruf an die Leute, die am Ruder sitzen in dem Land, um sie daran zu erinnern, was Freiheit bedeutet. Und er ist in vielen Orten auf dieser Welt gewesen, aber er hat keinen Platz wie Amerika oder der Amerika auch nur nahe kommt gefunden. Ich weiß nicht, ob er das jetzt momentan gerade auch noch so sehen würde. Frag mich das immer wieder mal, ob er noch in Minneapolis wäre in diesen Zeiten.
Oh,
aber ja, das ist eine Frage, die wird uns niemand beantworten können. Zum Video habe ich noch ein paar Informationen. Der Christian hat schon gesagt, schön. In Nizza, Frankreich, aufgenommen. Jetzt packe ich mein bestes Französisch aus. Théâtre du Verdure, 27. Oktober 1985. Also was, aber nicht mehr so... Wann werden wir veröffentlichen? Wahrscheinlich 40 Jahre Videoaufnahme gerade mit unserer Folge veröffentlicht. Es gibt keine offizielle Audioversion davon. Bootleg, glaube ich, hast du gesagt, gibt es irgendwo. Nur reine Audio?
Jein.
Von der Videoversion. Gibt es was? Jein. Audio? Okay.
Ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, ich verwechsel gerade zwei Dinge. Es gibt nämlich schon seit langer, langer Zeit eine CD, wo die Maxi-Version von America drauf ist. Das ist ein Sampler mit anderen Singles von anderen Künstlern und am Schluss ist die 21-Minuten-Version von America drauf.
Mhm.
Aber ich glaube, das habe ich jetzt gerade verwechselt.
Okay. Ja, irgendwo habe ich gelesen, und hier ist es, wovon ich spreche, eines der besten Videos von Prince aller Zeiten. Mhm. Und Güterzug, das trifft so perfekt, weil es geht einfach sofort ab.
Ja.
Er kommt auf die Bühne in seiner, ich glaube, das ist diese Parade-Hose, diese schwarze Hose. oben ohne einen Mantel drüber geschmissen und dann so ein Bandana am Kopf und diesen Zorro-Hut, würde ich mal sagen, diesen schwarzen. Und es wird ab der ersten Sekunde hüpfen alle auf der Bühne und du, also das reißt dann sofort mit. Gitarren-Soli, Blazer, Eric Leeds, Eddie M. und dann Prince am Schlagzeug, du hast das eh schon gesagt, Christian. Genial. Irgendwann einmal sieht so aus, als würde ihm das Publikum diesen Mantel runterreißen, ob das Absicht war oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dann halt oben ohne, wenn er sich zum Schlagzeug setzt. Er ist voller Energie, er ist so gut gelaunt. Es ist genau so, wie wir ihn so lieb haben. Also du siehst, es macht ihm Spaß, es geht ihm gut. Es ist so herzerwärmend und so schön.
Ja, es erinnert ein bisschen an diese langen Versionen von Baby I'm a Star, I Would Die For You am Ende der Purple Rain Tournee oder am Ende der Purple Rain Konzerte. Das ist auch so ein Song, der einfach mehr und länger und mehr und verspielter und ja, das ist ein großartiger Song.
Großartiges Wobei die Videoversion im Vergleich zu Purple Rain und auch zur Schallplattenversion und zur Maxi-Version soliger ist, mit Bläsern dabei und nicht ganz so der rockige Funk ist. Es ist die Funk-Soul-Band-Spaßnummer ein bisschen, großartig energetisch, nicht ganz so konzentriert und rockig und auf die Gitarre, wie eben bei der Maxi. Zur Maxi habe ich noch eine Geschichte, wie die Band in der Probe war, hatte Susan Rogers, die später alles aufgenommen hat, aber zu dem Zeitpunkt nicht alle Tracks bei Around the World in a Day gemacht hat, gleich am Beginn dem Drumtechniker von Prince ein Tambourin hingeschmissen, auf das er mitklopfen mag. Und das hat er auch gemacht. Dann hat sich gedacht, nach ein paar Minuten ist vorbei. Und nach einer halben Stunde ist ihm dann der Arm abgefallen. Er hat gesagt, ich habe nicht gedacht, dass es so lange dauert. Und es war wirklich anstrengend für ihn. Aber für die anderen war es wahrscheinlich auch anstrengend. Ich mache jetzt gleich einfach einmal weiter, falls du noch, Martina.
Ranking.
Ranking.
Du kommst uns nicht aus. Netter Versuch, Christian.
Ich mache das ganz routiniert. Platz 3, super Nummer.
Netter Versuch.
Platz 3.
Platz 3 beim Christian.
Das ist für mich die energetische, sexy, mitreißende, musikalisch mitreißende Seite von Prince, die mich immer gereizt hat, mein ganzes Fanleben lang. Das brauche ich, das will ich, das habe ich. Platz 3, super.
Okay.
Super. Ja.
Wir lassen jetzt den Gerald wieder mal ein bisschen den Downer machen und ich komme dann wieder.
Okay. Nein, ich betrachte halt nur diese sehr kurze Version und wenn diese 21 Minuten auf Around the World in a Day ist, dann wäre das Ergebnis ganz anders. Aber in dieser abgespeckten Version nur auf Platz 7.
Also, genau, ich wollte gerade sagen, wenn, also da gibt es jetzt viele Kommentare, wenn die Folge draußen ist. Das wird unangenehm, Gerald. Bei mir ist es auf Platz 4.
Okay.
Begründung brauche ich jetzt nicht nochmal sagen. Das ist. Ich habe halt 3 andere, die mich noch mehr berühren, aber dann kommt sofort Amerika.
Aber ich habe heute eine Freundin gefragt, nachdem sie unseren Podcast gehört hat, habe ich sie nach ihrem Ranking gefragt. Und da ist Amerika auf Platz 8.
Oh.
Also, ja.
Ja, aber das ist ja das Schöne. Prince deckt ziemlich viel ab und mit der Nummer realisiert er nicht so bei den poppigen und bei den soligen Freunden.
Genau.
Was ja vollkommen okay ist. Was ich auch super finde, weil wenn wir uns anschauen, was wir da auf der zweiten Seite jetzt haben von Around the World in a Day, wir starten mit diesem Funk-Rock-Kracher, der so mitreißend und treibend ist und bekommen dann noch viele andere Sachen auch geliefert. Also die nächste Nummer ist genau das Gegenteil, absolut entspannt, also ein bisschen poppiger, ja. Aber vor allem so ein entspannter Laidback-Funk, so wie ich das eigentlich irrsinnig gerne habe. Nummern, wo du immer mit irgendwas dich bewegen musst.
Genau. Und bevor wir darüber reden, hör mal rein. Musik Christian, fang an.
Ja, das ist relativ einfach. Wir probieren es einfach mal mit den formellen Geschichten, mein Titel. Poplife war eine Single-Auskopplung, genauso wie America. Und es ist schon wichtig, sich anzuschauen, das gehört ja zum Album dazu, was hat er veröffentlicht. Poplife kam zuerst in Amerika im Juli 85 und America dann erst im Oktober. Mhm. America kam auch in Europa raus, auch in derselben Reihenfolge. Und das Schöne ist, wir haben auf diesen beiden Releases als Single jeweils wunderschöne B-Seiten. Mhm. Ich kehre noch ein bisschen auch zu America zurück, weil da haben wir den wunderbaren Song Girl vergessen. Eine traumhafte, ganz zarte Pop, oder? Also es ist sehr poppig, aber ein bisschen Indie. Wie gesagt, sehr zart, auch in zwei Längenvarianten zu hören. Es tut mir leid, dass ich Poplife-Rezension crashe mit der B-Seite von America.
Nein, alles gut.
Aber es gehört einfach insgesamt dazu. Und was haben wir bei Poplife auf der B-Seite? Da haben wir Hello. Und wir haben Hello auch in zwei unterschiedlichen Versionen. Und wir haben auch Poplife auf der Max in zwei unterschiedlichen Versionen. Jeweils vom Kontinent her. Ich mache wirklich das Formelle jetzt ganz, ganz kurz. Es erschien die B-Seite bei der Maxi mit einem Sheila E. Remix. Das ist der Fresh Dance Mix. Und dann gibt's also in Amerika und bei uns in Europa war es dann die Extended Version von Prince, wobei der Fresh Dance Mix ein bisschen lustiger ist und ein bisschen kürzer ist und die Sheila E. mit Frere Schacke da einen ganz, ganz netten kleinen Ohr da noch so einbaut. Wunderbar. Und dann haben wir die B-Seite, Hello, und die hat einen Connect zu unserer ersten Folge, eine direkte Antwort in diesem Konflikt damals, We Are The World, warum Prince nicht mitgemacht hat. Mhm. Prince wollte ja nicht mitmachen, hat dann eine Nummer beigesteuert, For The Tears In Your Eyes, die wunderschön ist, die wir auch ganz kurz, glaube ich, in der ersten Folge besprochen haben. Und er wurde dann heftigst kritisiert in der Presse, wobei im Hintergrund alles pipifein und abgeklärt war. Und seine Antwort war Hello. Und ich möchte das nur einfach noch einbringen. Es gehört in die Zeit dazu, es gehört zum Album dazu. Und die Maxi von Hello, der Fresh Dance Mix, ist wirklich sehr sexy, sehr funky, sehr geil. Poplife selber ist auch sehr sexy, sehr funky, sehr geil, aber so laid back. Also Man lehnt sie zurück und es ist einfach cool. Und es gibt diese Soul-Nummer, wo man nicht tanzen kann, Too Slow to Disco. Man will oder kann nicht tanzen, aber man ist immer dazu, man bewegt sich trotzdem irgendwie. Irgendwas an seinem Körper muss sich bewegen, sonst hält man es nicht aus. Und an diese Kategorie gefällt für mich Poplife. Ich liebe es, also wirklich wunderschön.
Ja, ein paar Punkte von mir. Gesellschaftskritischer Song, verpackt in ein wunderhübsches, poppiges Gewand. Und ich liebe dieses Piano. Und alleine dieses Piano, das sich so durch diesen Song schlängelt. Ich meine, wenn man das alleine als Track rausgegeben hätte, wäre es in meinem Ranking auch nicht höher oder niedriger. Also ist großartig. Auch wieder dieses Band-Feeling, die Background-Vocals, Lisa und Wendy, super. Der Bass, ich nehme an, es ist der Brown Mark, der poppt sich auch so locker lässig über den ganzen Song. Und am Schlagzeug, Sheila E. Habe ich ehrlich gesagt vorher nicht gewusst. Ein kleines Trivia wieder für die Martina und natürlich auch alle anderen. Gegen Ende des Songs hört man doch sowas wie einen Tumult. Und es hat sich lange das Gerücht gehalten, das wären die wütenden Zuschauer gewesen bei dieser Geschichte mit den Rolling Stones, wo Prince Vorgruppe gespielt hat und ihn dort ausgebuht haben. Und ich muss jetzt aber ehrlich sagen, für mich hat sich das nie so nach Konzertpublikum angehört und ich bin jetzt erst auf die Recherche gekommen. Dieser Sound stammt von einer Effektplatte namens Authentic Sound Effects Nummer 4 und davon sind zwei Tracks vermischt worden. Der erste heißt Prize Fight Large Arena und der zweite heißt Barroom Brawl. So. Also das sind keine Buhrufe, und sondern wirklich gesuchte Studio-Effekte, obwohl mir die Geschichte mit dem Stones was besser gefallen hätte. Nein, Poplife, großartiger Song, alles gut, perfekt. Martina?
Poplife, der erste Song, der für das Album aufgenommen wurde.
Okay.
Sheila E. am Schlagzeug, die ja dann den Bobby C. ja bald mal abgelöst hat.
Ach so, ja, stimmt.
Die erste Appearance, offizielle Appearance von ihr am Schlagzeug. Und sie hat auch erzählt, dass sie damals noch mit Tape gearbeitet haben und wie sie den Song geschnitten haben. Das war noch wirklich, also jetzt an unsere Digital Natives, das war wirklich Physik. Man hat dieses Band, auf dem aufgenommen wurde, mit der Schere oder mit einem Cutter, ich weiß es nicht, geschnitten. Und diese Schnipsel haben sie dann an die Wand getaped mit einem Dixo und haben so den Song editiert. Wahnsinn, also nichts Computer unterstützt, nichts Schneidsoftware oder sonst was, sondern so richtig absolute Oldschool. Ja, es gibt auch ein Video, also kein offizielles von damals, aber es gibt ein Video Live at the Aladdin Las Vegas, 15. Dezember 2002. Das ist veröffentlicht worden, wird auch in unserer Playlist, in unserer YouTube-Playlist an dieser Stelle auch erwähnt endlich. Werden natürlich alle Videos verlinkt, so auch dieses Prince Poplife Live at the Aladdin in Las Vegas.
2002.
Sehenswert.
Die Qualität dieser Aufnahmen, die ja, sind sehr strange.
Es ist so ein bisschen ruckelig und, ja,
als ob die Fans so, mitgefilmt
hätten. Als ob ein Handy mitgefilmt hätte, ja. Ja. War wahrscheinlich Absicht. Ranking, jetzt starte ich mal. Wo habe ich denn das hinplatziert? Langsam kann man es ja dann, glaube ich, schon erraten. Bei mir ist Poplife auf Platz 8.
Echt? Okay. Mm. Also so unterschiedlich war unser Ranking noch nie. Für mich ist Poplife auch sehr poppig, ein bisschen weniger sugary als Raspberry Beret und daher auch knapp vorher und auf Platz 4. Mhm. Allein nicht der Bass und das Piano. Immer.
Okay.
Also ich suche gerade in meiner Liste Platz 4 und ich finde ihn nicht, aber ich habe Poplife auf Platz 6.
Okay.
Das ist ein lebendiges Produkt, diese Liste. Ich möchte noch eins zu der Poplife dazu sagen. Eins würde ich gerne dazu sagen. Das war, glaube ich, auch eines von den Nummern, die dem Prince immer Spaß gemacht haben. Er hat Easing oft live gespielt. Und zum letzten Mal tatsächlich 2016 in Atlanta. Das heißt, ganz, ganz am Ende der Karriere des Lebens, fünfmal auf der Piano und Microphone Tour. Und das erste Mal, da gibt es auch ein nettes Boot am 3. März 86, First Avenue. Das sind, glaube ich, sogar die Rehearsals auf dem Boot oben. Ich möchte dazu sagen, für all jene, die verbotene Dinge mögen. Ja, aber verboten ist diese Liste nicht bei mir auf Platz 7. So, das ist mein Ranking.
Aber ich glaube, jetzt kommen wir zu einem Song, bei dem wir uns eher einig sind. Schauen wir mal.
Oh,
words will caress you. The size of the whole wide world will decrease. Love of God's creation will address you.
Ja, The Ladder. Und was ich mir vorgenommen habe und was ich noch nicht gemacht habe, immer wenn ich The Ladder höre, muss ich an diese Szene im Film Purple Rain denken, wo Wendy und Lisa zu diesem Drumbeat Purple Rain proben. Und dieser Drumbeat dort und bei The Ladder klingen für mich so gleich. Aber sind sie wahrscheinlich nicht, aber das muss ich noch einmal übereinander legen und schauen. Kommen wir zu meinen Gedanken sonst noch. Um mein Ranking vorwegzunehmen, The Ladder war ewig lang auf Platz 1. Mhm. Und erst in den letzten Tagen ist er um einen Platz nach unten gerutscht. Und natürlich ist es ein großartiger, emotionaler, ein sehr berührender Song. Und er beginnt mit den Worten Once upon a time, es war einmal. Und gibt es einen klassischeren Anfang für ein Märchen? Denn auch hier haben wir wieder Prince als den Erzähler. Wir lernen einen König kennen, einen, der es eigentlich nicht verdient, König zu sein. Und wir hatten heute schon mal die Situation in den USA und da muss ich auch irgendwie dran denken. Ein König, der weder Bitte noch Danke sagt. Ein König, der eine Frau an seiner Seite hat, die ihn liebt, aber das berührt ihn einfach nicht, denn der König sucht nur eines, die Leiter. Und spätestens jetzt können wir davon ausgehen, dass dieses Bild von der Leiter, die wir ja schon ein paar Mal gehabt haben auf dem Album, sehr spirituell, vielleicht sogar christlich gemeint ist. Die Suche nach etwas Höherem, die Antworten auf diese klassischen Fragen, wer bin ich, wo komme ich, wohin gehe ich. Ich glaube, jeder sollte sich selber seine Interpretation suchen. Aber eine Zeile habe ich mir dann trotzdem noch rausgesucht. What's the use in half a story, half a dream? Was nützt dir eine halbe Geschichte, ein halber Traum? Und ich liebe diese Zeile. Und jedes Mal, wenn ich sie höre, macht sie mich aber auch traurig. Denn es stellt die Frage, was magst du mit einem halben Leben, einer halben Geschichte? Und wie geht's dir damit, dass du nicht dieses Leben hast, das du eigentlich verdienst? Und vielleicht ist der leider ja auch so diese Aufforderung, unser Leben, unsere Träume ganz zu leben. Ohne Kompromiss. Und ja, es ist ein ganz wunderbarer Song. Und was mir immer oder einfällt dabei ist diese Probe, wo der Prinz alleine in irgendeiner gefühlten, in einem Stadion sitzt, ganz ohne Publikum, nur er am Piano und The Ladder spielt. Ja, ganz, ganz, ganz großartiger Song. Ende. Christian.
Das willst du oder kannst du nicht mehr weitergehen. Wir bleiben außer deinen Sentimentalitäten, deine nur mit die Hard Facts übrig, was traurig ist. Aber ich teile deine Ansicht beim Durchhören in den letzten Tagen. Ich habe es 10-mal durchgehört. Der leider ist ein Riesentrum von Song. Das ist, ja. Der steht einfach da wie ein Monolith. Und das Gospel steigert sich und ich mag diese Screams von Prince. Also Prince ist der Prince of Screams. Er kann das wie ein anderer auf Gottes Erdboden. Aber eben, da habe ich mir immer gedacht, wie wäre es, wenn man es runterbricht, genau auf diese Rehearsal. Nein, es war kein Rehearsal, es war das Warm-up.
Soundcheck
auf der Tokyo-Tour, glaube ich, oder was auch immer. Von Love Sexy, glaube ich, aber es ist ein traumhafter Moment, der Prinz da ganz alleine, wo er sein, und du hast das Gefühl, man gibt seinen Gefühlen Ausdruck, und es sind seine Gefühle, er ist immer ein gläubiger Mensch gewesen, wir wollen das jetzt und können das jetzt auch nicht irgendwie aufdröseln, christlich, Jehova, katholisch, whatever, in Amerika gibt es, wie wir von Prinz Anastasia wissen, 125 Kirchen in einem One-Mile-Radius und Er war aber gläubig und es hat ihn, glaube ich, diese Geschichte mit seinen Testosteronen und seiner Energie immer wieder in Zwiespalt gebracht mit seiner Gläubigkeit, was wir beim nächsten Song sehen werden. Und da ist so wunderschön, er lässt sich drauf ein. Wir haben diesen Gospel-Track hier und das ist großartig. Also ich liebe das Saxophon, ich liebe das Streicher-Intro.
Ja.
Und wir müssen ja insgesamt uns anschauen, Streicher-Intro, ich möchte das insgesamt noch dazu sagen, mir ist es beim Skippen bei Spotify aufgefallen, wir haben auf der B-Seite lauter nette Intros. Hört sich das mal hintereinander an, wenn ihr so reinskippt. Wir haben beim letzten, bei Pop Life, ist das so eine Art Scratch-Effekt, der durch die, der das Zurückziehen vom oder Verlangsamen vom Bundle ein bisschen akustisch dargestellt wurde. Oder ist es, das ist America, sorry. Mhm. Bei Pop Life ist es der Synthi-Intro, das sich so reinzieht mit dem Slap-Bass. Und bei der letzten Nummer ist es einfach das harte Gitarrenriff mit dem ersten Wort Sex, das sich reinzieht. Und hier ist es dieses wunderschöne Streicher-Intro. Also jedes Intro hat was für sich und ist eigentlich wie gemacht für Spotify, wo wir ja alle jetzt wissen, die ersten 5 Sekunden sind die wichtigsten, weil sonst drehen die Leute wieder ab. Ne? Mhm. Aber es ist ein mit der Songanalyse wollte ich, also am Text wollte ich gar nicht so sehr eingehen, da wollte ich dich fragen, Gerald, kennst du Sinneplenty? Also das ist dieser Sehnsuchtsort, den er dann da beschreibt.
Nein.
Hast du das gegoogelt? Wissen wir, wo das ist oder was er sich gedacht hat dabei?
Kann man da hinfahren?
Ja, genau.
Ich weiß es nicht. Ich habe es immer so interpretiert, wie was wir als Schlaraffenland kennen. Ah. Also das ist so ein ähnlicher Platz, glaube ich. Aber ich weiß es nicht, ja.
Zur Entstehung kann ich noch sagen, dass es sehr nette Versionen gibt von Ende Oktober, wie er den Track zum ersten Mal mit der Band gepoppt hat. Da kann man sich das wirklich sehr, sehr gut anhören. Muss ein bisschen suchen, dann findet man. Und abgeschlossen wurde der Track zu Weihnachten 84. Mhm. Ein extrem wichtiges Datum, das sage ich dann vielleicht später noch was dazu, weil ich finde das ganz, ganz wichtig und ganz, ganz großartig. Und natürlich oft bei der One Night Alone Tour gespielt in dem Set, aber auch ganz am Ende, also 2016 ist The Ladder gespielt worden, auch wieder ein wichtiger Track vom Prince Rogers Nelson. Was meinst du, Martina?
Ich bleib mal bei deinen Intros, dieses Streicher-Intro. Da gibt es, glaube ich, Credits für Wendy und Lisa auf dem Album. Und wenn wir bei den Credits sind, vom Papa, vom Princes Vater, gibt es auch eine Akkordfolge in dem Song, die er geschrieben hat. Dann springe ich gleich mal zu dem, was du am Schluss gesagt hast, nämlich den Live-Auftritten. Gerald und ich haben es gehört in der zweiten Show am 24. Februar 2016 in Auckland.
Stimmt.
Zum allerletzten Mal live, aber das war ein Song, der bei mir immer das Herz höher schlagen hat lassen, wenn er ihn irgendwo live gespielt hat. Das war immer so ein Moment. Und ich weiß auch, dass das in Neuseeland so war. Ich glaube, wir sind gestanden fast das ganze, oder eigentlich, wir sind das ganze Konzert gestanden, oder?
Ziemlich, ja.
Ich glaube schon. Und das ist dann so ein Moment, wo ich so, und dann nochmal zum Gerald rüber schaue, so, The Ladder. Ja, ihr werdet es dann im Ranking auch hören, dass ich diesen Song sehr mag. Ich habe allerdings auch ein bisschen ein Problem mit ihm ab und zu. Und das hat, glaube ich, mit meiner Stimmung zu tun. Er ist mir manchmal zu langsam.
Ich weiß, was du meinst.
Bisschen schneller wäre gut. Keine Ahnung wieso, aber es ist nicht immer so.
Ja, vor allem auch in der Reihenfolge der Songs, da ist es wirklich so sein arges Abbremsen der Stimmung.
Und das stimmt auch.
Ja.
Aber insgesamt. Ja, und für die unter uns, die bei der Celebration waren dieses Jahr, dieser Rehearsal-Take ist für die VIPs gespielt worden als unveröffentlichter Track auf der Celebration dieses Jahr.
Okay. Mhm. Schön.
Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, Nach diesem Song endet das Album für mich.
Ich hab's gewusst. Ich hab's so genau gewusst.
Und deshalb würde ich jetzt ganz kurz mal ein bisschen auf das Cover eingehen wollen.
Sehr schön.
Und da ist ja die Leiter ein zentrales, ein zentrales Bild auf diesem Album. Wie sagt man dazu? Es ist so ein Aufklapp-Album. Für die, die es nicht kennen. Also es hat nicht eine Vorder- und eine Rückseite, sondern man klappt es auf und dann geht in der Mitte auch ein großes Bild auf. Und ja, Inspiration vom Cover kam natürlich von Prince, von wem sonst. Er hat im Dezember 84 handschriftlich aufgeschrieben, was er gerne alles auf diesem Cover haben möchte. Und das waren irgendwie 15 Punkte. Nicht alle sind dann draufgekommen auch wirklich aufs Cover. Aber er hat zum Beispiel geschrieben, er möchte einen Blue Sky with Fluffy Clouds, also einen blauen Hintergrund mit flauschigen Wolken. Er möchte ein Pretty Little Girl on a Seesaw, ein hübsches kleines Mädchen auf einer Wippe, eine Frau eingehüllt in Spitze, ein Eis essend.
Mhm.
Einen alten schwarzen Mann, Klammer auf, im Alter von 55, Klammer zu.
Oh. Das heißt, offiziell bin ich jetzt auch alt.
Ja. Weinend, auf einer Stufe sitzend. Eine schöne und natürliche Frau mit exotischem Aussehen, die einen schwarzen Umhang und eine himbeerfarbene Baskenmütze trägt. Außerdem Löwenzahn, Veilchen, Tauben. ja, und was sagt sie zu den Hügeln im Hintergrund?
Das ist eine Frau.
Wollte die auch Prinzdorf haben?
Das ist die Silhouette einer Frau.
Ich sehe es eindeutig auch so.
Okay, danke schön.
Natürlich.
Aber konzentrieren wir uns auf die Veilchen, die da drinnen sind in den Hügeln. Okay.
Okay.
Also nicht, wie schon gesagt, nicht alle Wünsche sind auch auf dem Cover. Zum Beispiel wollte er auch einen übergewichtigen, tätowierten Mann, der einen Tiger umarmt.
Mhm.
Der ist nicht dabei. Man mutmaßt, um wen es sich dabei handeln hätte können.
Ah, aber seinem dazu, Bodyguard.
Genau, dazu noch ein bisschen später mehr.
Okay.
Genau, und dazugekommen sind das Mädchen mit der Geige, auf der Stufe sitzend, und ein Mann mit Gitarre, blond, mit dem Wolkenanzug. Die Relation zum Video, Prince mit dem Wolkenanzug, es ist aber nicht Prince, sondern es ist der Artist, der Doug Henders, der hat sich da selbst auf das Cover gemalt. Warum weiß man das? Weil der Doug Henders Polaroids genommen hat von einigen Leuten, unter anderem sich selbst. Also es gibt ein Polaroid von ihm, wo er sitzt und eine Gitarre so hält. Genau. Und er war ja blond oder ist ja blond.
Okay.
Genau.
Cool.
Ja, sonst findet man noch so Kleinigkeiten wie eine weinende Frau, einen kleinen Hund und das Baby mit der amerikanischen Flagge, das nackte Baby mit der amerikanischen Flagge. Ja, und eigentlich kann man zu allen Songs auf dem Cover so einen Bezug herstellen. Bei manchen ist das ganz easy, The Ladder. Aber wenn man jetzt Around the World in a Day, wenn man mit dem ersten Song beginnt, dann kommt da im Text vor, The Ladder is Purple, Come on and Climb.
Genau. Mhm.
Lass ich gelten als Bezug. Dann Paisley Park ist einfach.
Das Ganze.
Na.
Oder hinten die bunten Flecken.
Na, noch viel einfacher. Das
die
Girl
Seesaw.
On the Seesaw.
Okay.
Girl on the Seesaw. die Crying Woman aus Condition of the Heart.
Ja.
Das ist übrigens auch, ist das auch das Single Cover von Pop Life? Ja.
Na. Jo. What?
Interessanterweise, glaube ich, von Pop Life, obwohl es jetzt eigentlich mit Pop Life nicht so viel, also ich hätte da nichts gefunden. Dann die Frau mit der Baskenmütze.
Raspberry Beret.
Das Einfachste. Das Tambourine findet sich in dem Mann mit dem schwarzen Anzug wieder.
Mhm.
Das Baby mit der amerikanischen Flagge.
America.
Genau. Ja, bei Pop Life habe ich jetzt nur diesen Crying Woman am Cover der Single gefunden, sonst hätte ich jetzt keinen Bezug zum Cover gefunden. The Ladder haben wir schon erwähnt, die Leiter, die aus dem Wasser in den Himmel steigt. Und bei Temptation, also würde ich jetzt gern von euch was hören, bevor ich was sage.
Was ist mit diesen drei Damen rechts oben?
Ja, da gibt es auch noch eine Geschichte dazu.
Also Temptation ist für mich dieses Wesen mit dem Eis in der Hand.
Ja, genau. Hätte ich
auch
gesagt.
Die Vorlage dazu war ja die Sheila E. Also zumindest das Foto, glaube ich, dass sie als
das
Vorlage
von der
verwendet
Sheila
haben, ist die
Sheila
E.
Genau, sie hält ein Mikrofon statt einem
Eiscream. Sie hält ein Mikrofon statt einem Eiscream. Und für mich war Temptation immer das, die Versuchung.
Die Versuchung, und da passt dieses Eis, oder? Das ist ja die Versuchung, und sie ist in Spitze gekleidet. Genau. Und ja, finde ich auch. Also ich hätte es auch so interpretiert. Doug Henders kennen wir ja schon aus den, der hat auch diese Augen aus dem When Doves Cry Video gemacht. Er ist auch der Mann in dem Wolkenanzug auf dem Cover, so wie die Susanna Melvoin das Mädchen mit der Geige ist. Sheila E., hast du ja schon gesagt, die Frau mit dem Eis in der Hand. Und der Friseur, der Earl Jones, ist der alte weinende Mann. Da gibt es so ein Polaroid von ihm im Profil, mit auf die Gesicht auf die Hand gestützt. Vorbild für das Mädchen mit dem Raspberry Beret soll ja die Stummfilmschauspielerin Renée Adoree gewesen sein. Und es ist jetzt schon der zweite Bezug in diese Stummfilmzeit, weil die Clara Bow, die ja auch auf dem Cover ist, auch eine Schauspielerin aus dieser Zeit war. Ich würde mal sagen, das hat er sich offenbar mit diesem Thema beschäftigt, weil der Film Under the Cherry Moon ja auch in die Richtung geht. Also so weit.
Ja, cool.
Er dürfte da so eine Phase gehabt haben, denke ich mal. Ja.
Aber der Brown Mark ist nicht auf diesem Cover drauf, glaube ich.
Nein, hätte ich nicht gefunden. Und weil du gesagt hast, diese drei in den Capes, da gibt es ja die Idee, dass die mittlere Figur in dem weißen Cape, dass das Gesicht von Prince sein soll. Obwohl Prince ja eigentlich nicht auf diesem Cover sein wollte. Ja, ich finde schon, wenn man es weiß und sich das Gesicht ansieht, kann man sagen, ja, das dürfte sein.
Also ich glaube was anderes. Ich glaube, dass der Prinz in diesem Anzug schon, also dass der Mann im blauen Anzug mit den weißen Wolken schon der Prinz ist und dass sich der Grafiker einfach also sich selber fotografiert hat, um irgendwas zu haben, mit dem er dann arbeiten konnte. Und vielleicht war es der Gag, dass er dann mit blonden Haaren gemacht hat, oder der Prinz dann gesagt hat, hey, will ich ein Foto oben sein? Und dann macht ihm die Haare blond und sagt, nein, ich war das. Aber ich glaub, insgesamt ist, für mich persönlich war er das immer und er wird es auch bleiben. Und ich habe diese Polaroids mir jetzt gerade, während wir reden, angeschaut. Der ist auch blond, der Typ, das stimmt schon. Und man sieht ihn auf diesen Polaroids mit der Gitarre in der Hand. Aber ich glaube, das waren so wie diese anderen Fotos einfach was Gestelltes, damit er irgendwas hat, das er dann verwurschten kann in der Umsetzung, in der grafischen. Das ist nicht mein Beruf, ich weiß es nicht, wir werden es nicht ergründen, aber für mich ist das der Print.
Ist okay.
Für dich ist in Ordnung, absolut in Ordnung.
Genehmigt sie mir das?
Wir genehmigen dir das absolut.
Machen wir dann eine Abstimmung drüber? Machen kein Ranking, sondern wir machen eine Abstimmung. Ist der kleine blaue Mann mit der weißen Gitarre der Prinz mit blonden Haaren oder nicht? Prinz.
Du hattest ja auch Tambourine auf Platz 9, also kann das auch der Prinz für dich sein, ist alles gut.
Das Cover hat doch einen Preis gewonnen, und zwar bei den 6. Minnesota Music Awards. Und da hätte ich auch noch gern ein Video verlinkt in unserer Playlist, weil es gibt tatsächlich eine Fernsehaufzeichnung von diesem Award, der 2 Stunden 25 oder sowas dauert. Und das kann man sich einfach nicht anschauen. Also das ist so 80er Jahre at its best. Eine Bühne mit einem Vorhang, einem Rednerpult davor, alte weiße Männer in Anzügen mit Krawatten. Und das muss offenbar der Dresscode gewesen sein, weil Prince auch mit diesem Anzug und Krawatte auftaucht und dann irgendwie so schelmisch ein paar Worte sagt, dass er ganz überrascht war, dass er diesen Preis gewonnen hat. Und so, du merkst so richtig so, das muss er jetzt irgendwie sagen. Es ist, ich weiß nicht, ob es damals schon Teleprompter gegeben hat, aber es muss irgendwie so am Tele. Er sagt so, this is indeed a great honor and a pleasant surprise. I wasn't expecting this. Und grinst dabei wie so ein
Wo hat er diesen englischen Akzent aufgerissen?
Das klingt wirklich so. It is indeed a great honor.
Das habe ich noch nie gesehen. Also da freue ich mich selber drauf.
Also, du musst halt irgendwie weit, weit vorspielen. Es gibt immer wieder so Musik-Acts dazwischen und alle möglichen Dinge werden da verliehen. Aber allein der Presenter, der ihm dann eine Plakette überreicht als Gründungsmitglied Nummer 1. es ist so herrlich. Und der liest dann von so Karten ab und das dauert alles so lang. Also unvorstellbar. Wir verlinken es, schaut da rein. Es ist hilarious.
Sehr schön. Eines möchte ich noch zum Cover erwähnen, weil da habe ich auch lang gebraucht, bis ich draufgekommen bin. Wenn du das Cover so aufklappst, hast du auf der einen Seite ist alles schön. Also das Meer ist ruhig, die Gärten sind grün, da ist kein Dreck umherum. Und auf der anderen Seite hast du eine stürmische See, hast so Risse im Boden, da liegt doch mal so ein bisschen Unrat herum. Mhm. Und diese zwei Seiten, das spiegelt sich nicht ganz in der Musik wieder, weil da gibt es für mich nicht eine schöne und eine schlechte Seite. Aber die Idee und in der Mitte halt diese Leiter, das fand ich einfach schön. Da kann man sich echt verlieren in diesem Cover und ganz viele Sachen
total
entdecken.
Total. Ist wie so ein, und die Leiter gibt es ja nochmal auf dem Cover. Die kommt ein zweites Mal vor.
Das habe ich letztens irgendwo gesehen, stimmt. Weil da habe ich einen Ausschnitt gebraucht und da haben wir gedacht, schau, da ist noch eine Leiter, das steht so schräg.
Nee.
Nicht?
Nee. Also vielleicht gibt es ein drittes. Keine Ahnung. Aber der Dr. Fink hat eine Leiter in der Hand.
Echt?
Mhm.
Cool.
In der gleichen Farbe, so, was ist das, gelb, gold, gold, gelb. Das ist eine goldene Leiter. Ja, aber ja, okay. Erhält. Ich glaube, in seiner linken Hand, ja, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
Ja, cool, okay.
Was mir an diesem Cover auch irrsinnig gut gefallen hat, ist, wenn wir es mal von außen anschauen, dieser Ballon mit der super netten Typo, Prince of the Revolution, Around the World in a Day. Und wenn wir es innen aufmachen, das ist diese belanglose Landschaft im Hintergrund, aber das muss so sein für die Typo dann, weil jeder Song hat ja dann seine eigene Schrift irgendwo. Und das musste A mal einfallen und B muss es auch einmal bringen, dass du das druckst und dann hast du wieder diese Kreise, Prince and the Revolution, Round the World in a Day und dann gibt es auch die Kreise auch noch verwurscht und auf den Maxi-Singles. Das ist schön, also da steckt Mühe dahinter, es ist liebevoll, verspielt, hippiesk gemacht, diese ganze Geschichte. Es ist schön. America mit in den amerikanischen Farben natürlich, Raspberry Beret natürlich, dann wieder in Raspberry Pink. Da hat sich wer viel gedacht, auch beim nächsten Song, dann Temptation, sind ja die Texte abgesetzt, soweit ich weiß. Der obere Teil ist grün, die Temptation, und der zweite Teil vom Song ist dann weiß.
Ja, Props zu Laura Di Puma hat die Dame geheißen, die das Lettering für das Album gemacht hat. Und damals, ich meine, wir sind in den 80er Jahren, gab es dann noch nicht so viele Computer und freie Fonts und was alles. Also da war wirklich, denke ich, ganz, ganz viel Handarbeit auch dabei.
Aber jetzt gibt es die alle zum Download.
Na, gar nicht wahr.
Gibt es nicht mehr? Ich habe mir gedacht, ich hätte eine Seite nochmal gefunden, wo man die noch runterladen kann.
Teilweise ja. Und wenn man genau schaut auf diese Werbungen, die der Ästhetik schaltet, haben sie ja auch wieder so einen Around the World in a Day Font. Und das ist jetzt ein Hochkommafertiger, der meiner Meinung nach auf dem Album aber überhaupt nicht vorkommt.
Okay. Wahrscheinlich KI generiert eine Mischung aus allen Fonts auf dem Album.
Ja. Und übrigens, dieses Tambourine, sind ja so weiße Flächen und schwarze Buchstaben drauf. Es könnte natürlich ein Paravent sein, damit man nicht sieht, was dahinter passiert. Mhm. Und mehr will ich zu dem Thema jetzt gerade nicht sagen.
Gut. Also Cover haben wir ausführlich besprochen, glaube ich. Und
ja, schön war das.
Das war es dann eigentlich mit der Folge. Tolles Album, ne? Danke, dass ihr alle da wart. Und,
Stopp. Erstens einmal,
liebe Martina, ja, stopp.
Wir haben das Ranking vergessen.
Vom Cover?
Nein, von The Letter.
The Letter. Okay.
Ich will aber meinen Moment, dass wir uns häufig einig sind. Also fang okay. an.
Nein, ich fange nicht an. Naja, ich fange an. Platz 3.
Okay, Christian?
Platz 4.
Bei mir Platz 2. Es ist okay. Also das ist, ich glaube, das ist der Song, wo wir uns...
Ja, ich glaube, da sind wir uns am einigsten stimmt.
Häufig nah.
Sagen wir jetzt 2, 3, 4, gell?
Ja.
Okay.
Gut.
Top, klasse. Wir kommen zum nächsten Song. Liebe Martina, ich weiß, du willst weitermachen mit dem Ende, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir haben noch, du wirst mich korrigieren, Gerald, 8 Minuten 17 Sekunden am Album.
Ach Gott, so lang.
Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es sind um die 8 Minuten, die uns noch bleiben.
8 Minuten of Greatness.
Die mit einem super, super geilen, sexy Gitarrenriff mal anfangen und das erste Wort ist auch Sex und da lässt uns Prince wissen, wo der Bartel den Most abholt.
Genau, und wie sich das anhört, liebe Leute. Und Martina, tu die Kopfhörer runter.
Ich muss kurz...
Alles gut.
Weg.
Und fang an.
Schwierig, wenn der Prinz die animalische Lust als letztes im Mund hat, was soll ich jetzt sagen? Aber das ist, sagt eigentlich zumindest zum ersten Teil eh schon alles. Was das Intro betrifft, habe ich auch schon alles gesagt. Ich bin ja ein Kind der 80er Jahre und es ist keine Lüge. Ich habe eine VHS-Kassette, da ist zuerst drauf das Love-Sexy-Konzert mit der Frau Stöckel, die die ganze Zeit immer reinquatscht. Und dahinter ist 9,5 Wochen. Und wir alle kennen Joe Cocker. Und wir alle kennen den Song von John Cocker, den wir singen, Leave Your Head On. Und das ist einfach die dreckige Schwester von Leave Your Head On. Also ein okay. Club, der eine Nummer, die sofort in jedem Stripclub der Welt laufen kann. Und die sie auch für 9,5 Wochen hätten einkaufen können. Zumindest den ersten Teil. Da ist natürlich geil. Was soll man dazu noch sagen? Das sind, alles, was Prince davor und danach gemacht hat, hat immer den sexy Part drin. Und da hat er sich allein im Studio, apropos, das sind wir bei der letzten Folge mit Tambourine vielleicht auch, die allein im Studio zurückgezogen hat, sich einfach abgearbeitet an dem Thema. Plus eben das The Ladder und Temptation hat er ganz am Ende gemacht, den Konflikt eben in sich, den er dann im zweiten Teil quasi verwurstet mit diesem langsamen Part, der in Ladder ja auch schon vorgegeben ist, mit dieser Spiritualität. Da hast du diesen Konflikt einfach in diesem damals 24, 25-jährigen jungen Mann drin. Und er sitzt alleine im Studio und tut einfach sein Ding. Das macht Spaß. Ich mag die Nummer. Ich kann sie in kein Kassel stecken, weil sie ist nicht Pop, es ist nicht Soul, es ist nicht Funk. Es ist einfach Temptation und aus und Ende. Und das ist der erste Teil. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil von der Nummer. Und Prince hat die ganze Nummer im Endeffekt alleine gemacht, bis auf, muss man sagen, er steht am Cover oben, EDM. Und für die, die es nicht wissen, damals im Prinz-Universum sind zwei Saxophonisten nochmal dumm scharwenzelt. Der Eric Leeds, den wir alle kennen, ist dann auch auf Tour gewesen meistens. Aber der Eddie war auch dabei, weil der war von der Sheila E., der genau. Saxophonist. Eddie Minnenfield, IDM genannt, später mit so Größen wie auch Sheryl Crow, Stevie Wonder, Eric Bennett, natürlich auch mit der Sheila E. unterwegs. Also ein guter Mann, man hört es auch. Also ist wirklich ein guter Mann, der großartiger Beitrag im sexy Teil, aber auch nachher dann im nachdenklichen Teil. Und der nachdenkliche Teil macht einen tatsächlich nachdenklich, wobei die Lyrics sehr, sehr platt sind. Ich finde es unglaublich platt, aber musikalisch sehr schön. Also musikalisch, ich mag die Nummer und in diesen 8 Minuten, da erkennt man so ein bisschen so die Zerrissenheit, in der ein junger Mann sein kann, nicht muss. Es sind nicht viele, die so intensiv leben vielleicht oder die das so intensiv empfinden, aber jeder hat das ein bisschen in sich. Und es ist großes Kino, ich sage das bei jeder zweiten Nummer, glaube ich, aber es ist einfach so. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, den zweiten Teil einfach quasi auszukoppeln und den dann als B-Seite eben bei Temptations dann zu veröffentlichen, als eigenen Song mit einem netten Intro, dass man das nur für sich alleine hört, dass man da das nicht unbedingt mit diesem Beginn hören muss, weil ich finde es schön, es ist wirklich schön. Also das Piano, die Gitarre, das Saxophon, ein bisschen experimentell teilweise, da muss man sich drauf einlassen. Und ich glaube, wenn man die B-Seite der Martina vorspielt, wird sie der volle Fan von dem Song Temptation Part 2.
Ich habe ja noch gar nichts dazu gesagt. Warte jetzt mal ab.
Ja, wer ein bisschen aufgepasst hat, es ist bei mir nur mehr ein Platz über. Und Martina hat es in der letzten Folge schon erraten.
Ich habe das von Anfang an gewusst.
Und ich habe mir überlegt, ich versuche es zu erklären und das erklärt eigentlich auch mein ganzes Ranking. Und darum strapaziere ich jetzt noch einmal dieses Bild einer Reise. Denn wenn wir so eine Reise beginnen, wir steigen in den Zug ein und es ist alles noch ein bisschen ungewohnt, du suchst deinen Platz, du hast dein Gepäck vielleicht noch auf der Schoß, du hast die Jacke noch irgendwo, die Kopfhörer, keine Ahnung wo. Du brauchst erst, bis du dich eingerichtet hast. Und jetzt sind wir aber am Ende dieser Reise. Und was passiert? Es passiert das, was vielleicht das Schönste ist, wenn man unterwegs ist. Du kommst wo ganz woanders an, als du geplant hast. Und dort ist es nicht nur schöner, sondern aufregender, gefährlicher und intensiver. Und die Martina hat ganz am Anfang unseres Abenteuers Around the World in a Day erklärt, dass es technisch durchaus möglich ist, dass man das in 24 Stunden schafft. Und der Prinz braucht aber keine 24 Stunden. Ihm reichen knapp 45 Minuten, um so einen weltumspannenden Trip durch die Musik zu machen. Aber am Ende dieser Reise steht kein Happy End, das wäre es vielleicht mit The Ladder, sondern es steht ein Drama dort. Und Temptation ist für mich so ein Kampf, Gut gegen Böse, Lust gegen Liebe, Himmel gegen Hölle. Vielleicht, um in der Popkultur zu bleiben, ist es der Luke, ich bin dein Vater-Moment. Und das ist so ein Twist, den man, glaube ich, nicht erwartet, wenn man sich das Album so einmal in Ruhe anhört. Ja, musikalisch, ich würde es als Bluesrock bezeichnen. Laute Gitarren, Screams, Prince schreit, glaube ich, sich selber an in dem Song. Und es gibt auch diese schöne Stelle, wo seine Screams und die Gitarre sich fast so ein Duell liefern. Das ist auch sehr schön. EDM am Saxophon, du hast eh schon alles dazu gesagt. Und ich liebe Mr. Eric Leeds. Aber so einen Sound, speziell so im lauten Teil, nenne ich es jetzt einmal, das habe ich vom Eric Leeds nicht gehört bis jetzt. Und dann gibt es noch so einen kleinen Piano-Teil mittendrin. Und der ist wie aus einer anderen Welt auf einmal. Und als ob er gar nicht da reingehört. Und gleichzeitig passt er aber ganz genau dorthin. Und ja, großartig. Ja, großartig. Textlich, es gäbe mehr, aber dann wieder Christian wissen wieder, was er gemeint hat. Und das sind dann wieder Dinge, die ich nicht sagen will. Ich liebe diese Zeile. Mein Laster ist das heiß rinnende Wasser der Tochter der Moral. Und da sind wir wieder bei diesem Dirty Mind Prince. Clever, schmutzig, doppelbödig. Du weißt, was er meint, aber er sagt es halt irgendwie ein bisschen anders. Und dann gibt es noch diesen diesen Teil, wo er spricht. Und da gibt es dann die Zeile, I can almost taste the wetness between, aus. Abgebrochen. Fast so, als hätte sich Prince selber erschrocken, was er da jetzt gerade sagen will. oder, und dann kommen wir zu diesem letzten Dialog, der den Song dann irgendwie abschließt. Und die Susan Rogers hat erzählt, dass dieser Dialog am Ende zwischen Prince und Gott zu verstehen ist. Und ein sehr lustiger Fun-Fact, dieser Dialog ist am 24. Dezember 1984 aufgenommen worden, also genau zu Weihnachten. Also sagt
24.12.84.
Ja.
Was? Da würde ich...
Ja, du.
Darf ich dazu was sagen? Ich greife alles auf, was du gesagt hast. Die letzte Textzeile lautet ganz genau: I have to go now, I don't know when I'll return, goodbye. Passt eigentlich nicht ganz zu dem von vorher, weil eigentlich sollte er tot sein. Und der Prinz hat im innersten Kreis damals gemeint, er macht jetzt 2 Jahre lang gar nichts und er verabschiedet sich. Genau. Das war so eine kryptische Ansage wie May You Live to See the Dawn. Die letzte Zeile auf alle Fälle des Albums ist goodbye. Ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. Und du hast absolut recht, am 24. Dezember war die letzten Aufnahmeschritte für The Ladder und auch für Temptation. Und da hat der Prince am Nachmittag ein Konzert gegeben, 14 Uhr, eine Matinee war das, in St. Paul in Minnesota, bei ihm daheim. Und dann hat er sich einfach 10 Stunden lang ins Studio zurückgezogen und hat das Album fertig gemacht. Sie haben es auch fertig geschnitten, auch wie du, Martina, vorhin erzählt hast, genau so eben mit Schere und Dings sind sie da gesessen und haben auch die Reihenfolge der Tracks festgelegt. Zuerst die Nummern perfektioniert, die 2, von denen ich gerade geredet habe. Und dann war es aus. Dann sitzt der Prinz am 25. da und weiß nicht, was er tun soll. Und der Mensch muss eine unglaubliche Leere empfunden haben. Und dann er hat das ganze Jahr über möglichst intensiv geprobt. Schauen wir auf America, er hat arge Sachen geschrieben. Schauen wir am 24., was er noch ausgesprochen hat. Und dann sitzt er daheim. Und dann gibt es am nächsten Tag, am 26., ein Konzert. Wieder ein Konzert. Und da spielt er zum ersten und zum einzigen Mal einen anderen Track, den er im Februar, März desselben Jahres 84 aufgenommen hat, Another Lonely Christmas. Kleine Schwester, große Schwester von Purple Rain, im Sound genau dasselbe, aber ein todtrauriges Stück von einem Mann, der Weihnachten alleine verbringen muss. Die Geschichte dahinter ist jetzt wurscht, aber es ist einfach ehrlich. Und ich liebe diesen Song und wenn ich traurige Weihnachten habe, dann höre ich mir das an, wenn ich an irgendwas denken muss, was traurig ist. Und ich liebe diesen Song und ich kann mir das vorstellen, warum der Prinz das geschrieben hat. Er kommt innerhalb von einem Jahr, 1,5 Jahren auf Nummer 1 in alle Charts, räumt alles ab an Preisen und ist trotzdem ganz allein, Klammer auf Tambourine, Klammer geschlossen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und schließt am 24. sitzt er eben nicht mit Wendy und Lisa und mit deren Brüdern zusammen und macht Musik oder sitzt unter dem Baum. Nein, was macht er? Er macht das Album fertig nach einem Konzert, wo er eh schon 3 Stunden auf der Bühne steht und dann sitzt er noch 10 Stunden allein mit der Susan Rogers. Ich glaube, die war es im Studio. Und es muss so eine komische Stimmung sein. Da musst du dich so komisch fühlen als Künstler. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass das auch, also ist sehr, sehr, also für mich ist es sehr bewegend, darüber nachzudenken und in dem Zusammenhang, also diese Live-Aufnahme auch von, das gibt es ja eben auch, man findet das ganz leicht von Another Lonely Christmas und die Version ist auch veröffentlicht, glaube ich, auf den Hits 1, 2, 3 dann mit den B-Seiten. Eine Single-Maxi-Version gibt es. Es ist ein wunderschönes Lied und ich glaube, es beschreibt den Zustand von Prince Ende 84, wie er eben Around the World in a Day fertig gemacht hat, sehr gut. Sie sind nachher dann bald rausgekommen. Wir sind ja quasi mit der Besprechung dann schon fast am Ende, weil die letzten Töne und die Abmischung und die Reihenfolge der Tracks alles am 24.12.1984 passiert ist.
Ja, stimmt.
Und ich finde finde das schon sehr eindrucksvoll. Und wenn man so in dem Thema drinnen ist, wie wir drei, wo wir versuchen halt, die Musik zu verstehen und Spaß haben an der Musik und an dem Künstler, wo man sich dann auch vielleicht eben reinversetzt an diesen 24., an dieses Weihnachten 84, was der Mann damals erlebt haben muss oder wie er gefühlt haben muss. Da sitzt also keiner so seiner Melvoin neben ihm und er hat seine Temptation. Er war allein. Er war ganz allein. Another Lonely Christmas.
Puh. Ja, es zeigt aber auch vielleicht ein bisschen, was ihm dieses Album auf der einen Seite abverlangt hat und auf der anderen Seite aber auch bedeutet hat. Denn sich an so einem Tag hinzusetzen und es fertig zu machen, auch wenn es aus einer Einsamkeit vielleicht entstanden ist, es ist, glaube ich, der perfekte Abschluss, wenn man dieses Album bespricht, dass man die Leute genau mit diesem Gefühl quasi nach Hause schickt, oder? weil ich halte Around the World in a Day für ein so gutes Album, das auf so vielen Ebenen uns vielleicht noch Rätsel aufgibt, dass es Teile gibt, die wir vielleicht immer noch nicht ganz verstanden haben, aber bei dem man auch irrsinnig viel entdecken kann. Und ich hatte extreme Freude, das Album in den letzten Wochen so oft zu hören. Und diese Idee dieser Reise, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr davon verstanden als die vielen Jahre davor. Und ich will jetzt gar kein Ranking machen von Temptation. Das wird die Stimmung runterbringen. Wir lassen das jetzt. Martina, ich weiß, du magst den Song nicht. Haken drunter, wieder schauen.
es ist wirklich schwer, da noch irgendwas dazu zu sagen.
Dann habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte.
Es ist kein Geheimnis, wo der Song bei dir, Gerald, und bei mir ist. Es wäre nur noch interessant, wo er beim Christian ist.
Das ist eigentlich ganz leicht geklärt. Ich muss nur auf meine Liste schauen. Und auf meiner Liste war er ursprünglich auf Platz 8, ist aber dann vorgerutscht.
Das kann ich verstehen.
Er ist dann auf Platz 5 gelandet.
Okay.
Also ich mag den Song. Er ist nicht immer zu genießen. Ich höre ihn nicht so oft, aber er macht Spaß insgesamt.
Also es ist nicht so, dass ich den Song nicht mag. Für mich persönlich passt er nicht zum Album. Ich bin in dieser Happy Peppy Blumen, Daisies in the Backyard, Girl on the Seesaw Stimmung. Und genau. Dann kommt da so ein heftiger Song daher. Ja, auf vielen Ebenen.
Genau.
Und ich frage mich, warum er mir nicht gefällt, weil ich finde ihn sehr bluesig. Und Blues ist ja genau meins. Und ich liebe ja jeden Blues-Song, den er irgendwie nur auch ansatzweise, und deswegen verstehe ich eigentlich gar nicht, warum ich so eine Abneigung habe. Es ist wirklich einzig und allein dieses Thema, dass er für mir zerstört er die Stimmung von dem Album. Das ist leider so.
Ich kann mir vorstellen, dass er für Frauen sehr aggressiv wirkt.
Ja,
er wirkt. Aber für Frauen kann die männliche Sexualität durchaus prinzipiell aggressiv sein. Er versucht das zu entschärfen mit den Worten des Little Prince.
Ja.
Thanks a lot of my dear. Also, es ist jetzt nicht der große böse Rübenzahl, der böse Dinge anstellt. Es ist der süße kleine Prinz, der böse Dinge anstellt. Vielleicht denkst du an den kleinen, this little prince thinks a lot about you. Vielleicht denkst du daran, wenn du es hörst.
Also, es ist auf jeden Fall ein Song, glaube ich, über den man sich ganz lang unterhalten kann.
Genau.
Und es ist vielleicht eine gute Idee, hier an der Stelle zu stoppen und.
Genau.
Ja, die Albumbesprechung damit abzuschließen.
So ist es. Aber wir haben natürlich auch einen Song aus dem Prince Camp. Und ich habe lange überlegt, was ich nehme. Und mir hat dann der Twain total geholfen. Weil ich was gesucht habe, der Christian hat so viel drüber erzählt, wo er oft musikalisch war, dass er musikalisch schon weit weg war vom Purple Rain, dass auch schon während der Tournee und dass sich Dinge verändert haben und so weiter und so weiter. Und bin fündig geworden. Mhm. Am 13. September 1984 wurden die Strings zum Song Raspberry Beret aufgenommen. Damit war der Song dann ziemlich fertig. Und nur einen Tag später, scheinbar war das Setup noch für Streicheraufnahmen vorhanden im Studio, Wiederaufnahmen zu Strings. Diesmal aber zu einem ganz anderen Song. Und jetzt lass dich überraschen.
Okay.
Never touches her lips. Her brandy's imported every week. No problem, 7,000 easy. Hot fashion is where the money goes. Hot fashion, this girl is on the way through. She's never in a low-class world. Hot fashion, stuck-up little rich girl.
Ja, also mit dem Song als Abschluss der Folge kann ich gut leben.
Das habe ich mir gedacht. Und ja, es ist für mich so der positive Twist in dem Fall. Mhm. Wir sprechen immer davon, Prince hat 100.000 Sachen gleichzeitig gemacht und da haben wir es so komprimiert. Also währenddem die Purple Rain Tour noch gelaufen ist, ja, währenddem er in dieser Zeit Around the World in a Day schon fast fertig hatte, hat er noch...
Währenddem er vielleicht schon den Gedanken an Under the Cherry Moon im Kopf hatte.
Zum Beispiel, ja. Hat er dann auch noch das Family-Album gemacht mit unserem lieben Freund St. Paul Peterson.
Ich dachte mir, vielleicht kommt eine Nummer von Jesse Johnson, der zu der Zeit, also recht unter Anführungszeichen prägend war, weil es gibt ja diese Anspielung auf Old Man Johnsons Farm. Der Prince hat auch kein Mischpult gehabt, weil das sein altes hat er verkauft an den Jesse Johnson. Der hat damals ein, zwei ganz gute Alben auch gemacht, aber nicht mehr so gut halt mit Prince zusammen. Also das war dann, glaube ich, schon Solo, aber den Sound hat er noch drauf gehabt. Das war Minneapolis Funk.
Ja. Nein, ich mag, wie du denkst, weil ich hatte zuerst The Dance Electric, bin aber dann gescheitert, eine vernünftige Minute aus diesem Monster rauszunehmen. Und The Dance Electric ist, glaube ich, entstanden nach den Basisaufnahmen von Around the World in a Day am nächsten Tag. Mhm. Also auch das ist ein Beispiel dafür. Aber ich habe
mir dann gedacht, so viel reinpassen.
Genau, aber ich habe mir dann gedacht, mit High Fashion mache ich da Martina mehr Freude nach Temptation.
Ich möchte zwei Sachen sagen noch. Das erste ist, ich finde es erstaunlich, das habe ich irgendwie nicht ganz untergebracht. Nein, drei Sachen muss ich sagen und ich bin ganz, ganz kurz, weil das Essen steht am Tisch. Erstens einmal, es gibt keinen richtigen Liebesong auf dem Album. Das wollte ich irgendwie so unterbringen, also es gibt keine I Love You-Nummer. Das zweite, was ich unterbringen wollte, ist, Gerald, vielleicht schneidest du es rein. Ich habe dieses Album wirklich bis zum Tod umfallen mit einem meiner besten Prince-Freunde, meinem Bastl, damals in der Schule gehört. An dieser Stelle liebe Grüße an dich, Sebastian. Und das Dritte, was ich sagen will nach dem Schnitt ist, es hat mir wirklich einen großen Spaß gemacht mit euch und es ist jetzt kein Schmied, das Essen steht am Tisch und ich werde mich jetzt verabschieden, außer ihr braucht so irgendeinen O-Ton und ich habe zu wenig geredet. Normalerweise ist es umgekehrt, ich rede zu viel.
Ich glaube, es war ganz genau richtig.
Vielen, vielen Dank. Noch einmal liebe Grüße an deine sehr liebe Frau. Lass das gut schmecken.
Meine Lieben, für heute einen schönen Abend. Vielen Dank.
Gleichfalls, Dankeschön.
Ciao. Ciao. Baba.
Gut, Martina, cool. Wir müssen uns noch von unseren ZuhörerInnen verabschieden.
Wir dürfen uns noch von unseren ZuhörerInnen verabschieden.
Alles andere wäre unhöflich.
Das ist eine große Freude. Das stimmt. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist und der zuhört und ja, macht weiter, haltet uns die Treue, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns auch über neue ZuhörerInnen. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich auch, den ein oder anderen dann für Prince zu begeistern.
Das wäre die Idee.
Das wäre ja eines unserer Ziele. Genau. Wir hören uns wieder im November. Und eins noch, das war unsere 40. Folge.
Stimmt. Wahnsinn, oder?
40 Jahre Around the World in a Day und unsere 40. Folge. Alles richtig gemacht.
Mehr als würdig. Gut. Und mir bleibt nur mehr das Übliche zu sagen. Und nun zum Kleingedruckten. Peace and be white.
Komm doch als Gast in eine der nächsten Folgen. Melde dich am besten über E-Mail bei uns. Die Adresse lautet vonwienbisauckland@gmail.com. Du findest uns unter dem gleichen Namen auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Zu jeder Podcast-Folge gibt es auf YouTube auch eine Playlist. Dort findest du Empfehlungen, die zu dieser Folge passen. Such auf YouTube einfach nach Von Wien bis Auckland oder klick auf den Link in den Shownotes zu dieser Folge.
Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns, wenn du den Podcast in deinem sozialen Netzwerk teilst und weiterempfiehlst und über deine Bewertung auf iTunes, Spotify oder dem Podcatcher deiner Wahl. Je größer unsere Community wird, umso mehr Geschichten und Erinnerungen können wir gemeinsam wieder aufleben lassen.
Die beste Möglichkeit, keine unserer Folgen zu versäumen, ist, den Podcast auf iTunes und Spotify zu abonnieren. Alle Informationen zu dieser Folge findest du natürlich auch in den Shownotes.